Ich möchte sofort mit den Bibelstellen beginnen. Ihr habt sicher gemerkt, dass mein Herz gestern Abend versagte. Ich habe mich plötzlich festhalten müssen und deshalb habe ich abrupt abgebrochen. Ich habe mich noch nicht erholt von der letzten Reise. Der Zeitunterschied von 7 Stunden und der Klimaunterschied. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das mich jedes Mal mitnimmt. Wenn ich predige, dann sollen die Leute nicht schlafen. Es ergreift mich innerlich so mächtig, ich kann nichts dafür. Ich nehme mir jedes Mal vor, langsam zu sprechen, aber dabei bleibt es dann wahrscheinlich nicht. Das müsst ihr beurteilen. Urplötzlich werde ich dann ganz und gar erfasst und überwältigt und schon geht das dann so weiter. Gedenkt meiner in euren Gebeten. Wir beginnen mit dem herrlichen Wort aus Römer Kapitel 3 und wir kommen dann auf die Auferstehung zurück. Römer Kapitel 3 von Vers 21 bis 26. Eine Frage. Ich habe den Eindruck, dass ich im toten Winkel stehe. Ich höre nicht, ob die Lautansprecher, ich meine die Sprechanlage, ob das funktioniert. Ist das gut so? Bitte? Ist zu leise. Den Eindruck habe ich auch, aber ich kann es nicht ändern. Brüder, tut mir den Gefallen, ihr dort im Regieraum seid. Schaltet die Anlage richtig. Sollte es jemandem zu laut werden, dann hebt die Hand. Aber es ist mir lieber, dass alle es gut hören, und wenn nötig, auch ein bisschen zu laut, aber nicht zu leise. Seid ihr damit einverstanden? Es gibt nämlich einige Schwerhörige und auf die wollen wir Rücksicht nehmen. Und deshalb muss die Lautstärke stimmen. Aus Römer 3 lese ich von Vers 21. Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz, jedoch bezeugt von dem Gesetz und den Propheten, die Gottesgerechtigkeit geoffenbart worden, nämlich die Gottesgerechtigkeit, die durch den Glauben an Jesus Christus für alle da ist und allen zukommt, die da glauben. Denn hier gibt es keinen Unterschied. Alle haben ja gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den Gott verleiht. So werden sie umsonst durch seine Gnade gerechtfertigt, vermöge der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Haben wir das verstanden? Ihn hat Gott in seinem Blute als ein durch den Glauben wirksames Sühnemittel hingestellt, damit er seine Gerechtigkeit erweise, weil die Sünden, die früher während der Zeiten der Langmut Gottes begangen worden waren, bisher ungestraft geblieben waren. Er wollte also seine Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit erweisen, damit er selbst als gerecht dastehe und jeden, der da glaubt und jeden, der den Glauben an Jesus besitzt, für gerecht erkläre. Das ist eine Kernbibelstelle, was die Erlösung und die Rechtfertigung betrifft. Der Glaube an Jesus Christus bringt die Rechtfertigung, eine völlige Erlösung, bringt grundsätzlich das gesamte Heil Gottes, der gesamte Schaden, der entstanden war, ist gut gemacht worden. Wir sind mit Gott versöhnt. Wir haben ewiges Leben empfangen. Suchst du eigene Gerechtigkeit, dann wirst du damit lange zu tun haben und sie nicht finden. Kannst du aber von Herzen glauben, dass Jesus Christus allen Forderungen des Gesetzes Genüge getan hat und unser aller Strafe auf sich genommen und als Sühne sein Leben und sein Blut hingegeben hat? Es hat einen großen Versöhnungstag Gottes mit der Menschheit am Kreuz auf Golgatha gegeben. Und das glauben wir von ganzem Herzen. In unserem Lande gab es früher den Passus im Zweifelsfall, mangels Beweises ist der Freispruch zu erklären. Wir sind nicht freigesprochen worden, mangels Beweises. Wir waren schuldig. Wir hatten gesündigt. Der Freispruch ist nicht mangels Beweises. Der Beweis war da. Die Verurteilung war gerechterweise ergangen. Aber der Freispruch ist ein göttlicher Freispruch, nämlich der Freispruch der Schuldiggewordenen. Habt ihr schon jemals gehört, dass ein Mensch, der gar nicht verurteilt wurde, freigesprochen werden müsste? Das gibt es gar nicht. Erst kommt die Verurteilung und dann kommt der Freispruch. Die meisten Gläubigen haben noch gar nicht begriffen, was Gnade eigentlich ist. Wer wird begnadigt, wenn man irgendwo hört, da ist jemand schuldig geworden und sitzt im Gefängnis und plötzlich ist jemand großzügig und sagt, der wird begnadigt. Nehmen wir an, jemand hat lebenslänglich bekommen, hat 10 Jahre abgesessen und plötzlich wird ein Gnadengesuch gestellt und dann wird der Betreffende begnadigt. Wer wurde in dem Fall begnadigt? Der für schuldig Befundene, der rechtmäßig Verurteilte, der wurde begnadigt. Wir alle waren schuldig. Wir alle wurden rechtmäßig durch das Gesetz Gottes verurteilt. Und es sagt er in der Schrift, wer an einem schuldig geworden ist, der ist an allem schuldig geworden, denn aus dem gleichen Munde kam das ganze Gesetz Gottes. Die meisten Gläubigen hören mit ihrer Gnade da auf, wo die Gnade Gottes erst einsetzt. Habt ihr das gehört? Bei den meisten Gläubigen hört die Gnade und die Vergebung da auf, wo sie bei Gott beginnt, nämlich dann, wenn ein Mensch schuldig geworden ist. Da hört meistens die Gnade bei den Gläubigen auf. Und bei Gott beginnt sie da erst recht. Gnade ist doch Gnade. Und auch das müssen wir begreifen. Schon die Mose hat der Herr gesagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wes ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Lasst mich aus Römer 4 von 7 bis 12 lesen. Römer 4, 7 bis 12. Glückselig sind die, denen die Gesetzesübertretungen vergeben und deren Sünde zugedeckt worden sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Gilt nun die Seligpreisung nur den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir behaupten ja doch, dem Abraham wurde sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Unter welchen Umständen hat denn diese Anrechnung stattgefunden? Als er schon beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Nun, nicht als er schon beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. Und höret jetzt. Und das äußere Zeichen der Beschneidung empfing er dann als Siegel für seine Glaubensgerechtigkeit, die er im Zustande der Unbeschnittenheit besessen hatte. So sollte er der Vater aller derer werden, die ohne Beschneidung glauben, damit ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde, und ebenso der Vater der Beschnittenen, nämlich derer, die nicht nur infolge der leiblichen Beschneidung ihm angehören, sondern die auch in den Fußtapfen des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham schon in unbeschnittenem Zustande besessen hat. Ich weiß nicht, was ihr mit solchen Darlegungen beginnen könnt. Für mich sind sie kostbar. Gott hat für alles gesorgt. Abraham wurde vor Gott gerechtfertigt, ehe er die Beschneidung empfing. Aber die Beschneidung war notwendig, um an den Sündenfall, an die ursprüngliche Sünde zu erinnern. Haben wir das begriffen, warum die Beschneidung überhaupt notwendig wurde, warum Gott sie eingeführt hat? Um daran zu erinnern, worin der Bund gebrochen wurde, damit der Bund wieder zurückerstattet werde. Und die Männer Gottes haben an ihrem Leibe zu spüren bekommen, worin der Sündenfall tatsächlich bestand. Ich will mich darin nicht vertiefen, möchte aus Römer Kapitel 2, Vers 28 und 29 lesen. Römer Kapitel 2, Vers 28 und 29. Denn nicht der ist Jude, der es sichtbar ist, und die Beschneidung besteht nicht in dem, was äußerlich am Fleisch vorgenommen wird. Nein, der ist ein Jude, der es innerlich ist, und die Beschneidung muss am Herzen vollzogen sein, im Geist, nicht nach dem Buchstaben. Das Lob eines solchen Menschen kommt nicht von Menschen her, sondern von Gott. Äußerlich konnten sich die Juden der Beschneidung rühmen, und wir werden sehen, dass Gott gerade die Beschneidung als ein Zeichen des Bundes mit Israel vereinbart hatte. Das ist keine leichte Sache. Die Beschneidung war ein direktes Zeichen des Bundes Gott mit Israel. Wieder fragen wir uns, warum hat das so sein müssen? Wir kommen gleich darauf. Ich lese jetzt aus Galater. Galater Kapitel 6. Galater Kapitel 6 von 14 bis 16. Hier steht geschrieben, in Zukunft, 14 bis 16, gut, mir aber soll es nicht beikommen, mich irgendeiner anderen Sache zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das für mich die Welt gekreuzigt ist und ich für die Welt. Denn weder auf die Beschneidung noch auf das Unbeschnittensein kommt es an, sondern auf eine neue Schöpfung. Und alle, die nach dieser Richtschnur wandeln werden, über die komme Friede und Erbarmen, nämlich über das Israel Gottes. Nicht dem Fleische nach, der Same Abrahams, sondern der Glaubenssame. Und dazu lese ich aus Galater das oft zitierte Wort Galater 4, Vers 28. Ihr aber, liebe Brüder, seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Und weil wir Kinder der Verheißung sind, glauben wir das Wort der Verheißung. Und weil wir das Wort der Verheißung glauben, deshalb kommt der Geist der Verheißung über uns, um das empfangene Wort in uns lebendig zu machen. Halleluja! Das ist die göttliche Ordnung, das ist der göttliche Werdegang mit uns allen. Wenn wir weiterlesen, wir gehen dazu, zu 1. Mose 17, um es euch ganz deutlich zu zeigen. 1. Mose 17, Vers 9 bis 14. Hier steht, weiter sagte Gott zu Abraham, was dich aber betrifft, so sollst du den Bund mit mir halten, du samt deinen Nachkommen nach dir, Geschlecht für Geschlecht. Dies aber ist mein Bund, den ihr halten sollt, und der zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir besteht. Alles Männliche soll bei euch beschnitten werden. Und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll das Zeichen des Bundes zwischen mir und euch sein. Jedes Knäblein soll im Alter von 8 Tagen bei euch beschnitten werden. Das soll das Zeichen zwischen mir und euch sein. Ach so. Jedes Knäblein soll im Alter von 8 Tagen bei euch die Beschneidung empfangen, Geschlecht für Geschlecht. Auch der im Hause Geborene sowie der für Geld von irgendeinem Fremden gekaufte Knecht, mag er auch nicht zu deiner Nachkommenschaft gehören. Ja, beschnitten sollen werden sowohl der im Hause Geborene als auch der für Geld von dir gekaufte Knecht. Darin soll mein Bundeszeichen an eurem Leibe bestehen, als ein ewiges Bundeszeichen. Ein unbeschnittener, männlicher aber, der am Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten worden ist, ein solcher Mensch soll aus seinen Volksgenossen ausgerottet werden. Meinen Bund hat er gebrochen. Merken wir, worauf Gott das Gewicht gelegt hat? Im Volke Israel war das, was im Garten Eden geschah, eine ganz klare Sache. Darüber gab es gar keine Frage. Aber hier hat Gott einen Bund mit Abraham aufgerichtet und er musste zeigen, worin die Übertretung, worin der Bundesbruch geschah, um anzudeuten, dass der entstandene Schaden gut gemacht werden müsste. Ich lese noch weiter aus 1. Mose 17, 22. 1. Mose 17, 22 bis 24. Als Gott nun seine Unterredung mit Abraham beendet hatte, fuhr er empor von Abraham weg. Darauf nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle in seinem Hause geborenen Knechte, sowie alle für Geld von ihm gekauften Knechte, alle männlichen Personen unter den Leuten in seinem Hause und vollzog die Beschneidung an ihnen noch an eben diesem Tage, wo Gott es ihm geboten hatte. Amen. Wenn Gott uns etwas sagt, dann können wir nicht antworten, Herr, ich tue es, wenn die Zeit gelegen sein wird. In derselben Stunde, am gleichen Tage, heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Heute, wenn Gott mit uns redet, haben wir auf ihn zu hören und das, was er von uns fordert, in die Tat umzusetzen. Morgen kann es abgeklungen sein, übermorgen kann es zu spät sein. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist die Stunde der göttlichen Heimsuchung. Aus 1. Mose 18, Vers 10 und 14 möchte ich lesen. Bitte denkt daran, der Besuch Gottes des Herrn bei Abraham, dann die Beschneidung und danach die Verheißung. 1. Mose 18, Vers 10 und 14. Da sagte jener, übers Jahr um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen. Dann wird deine Frau, Sarah, einen Sohn haben. Sarah horchte aber am Zelteingang, der hinter ihm war. Vielleicht lesen wir 13 und 14. Da sagte der Herr zu Abraham, warum hat denn Sarah gelacht und denkt, sollte ich, alte Frau, wirklich noch Mutter werden können? Ist etwa für den Herrn irgendetwas unmöglich? Zu der genannten Zeit, übers Jahr, komme ich wieder zu dir, dann wird Sarah einen Sohn haben. Ihr wisst ja, dass sie leugnete, sogar vor dem Herrn, und da sagt Bruder Brenhem, dass Gott sie auf der Stelle getötet hätte, denn sie hatte den Herrn als Lügner hingestellt. In Vers 15 steht, da leugnete Sarah und sagte, ich habe nicht gelacht. Stellt euch vor, dem Herrn ins Angesicht das zu sagen wagen. Aber da sagte Bruder Brenhem, um Abrahams Willen hat Gott der Herr Sarah verschont. Um Christi Willen hat Gott uns verschont. Wie oft hätte Gott uns preisgegeben, aber dann steht geschrieben, selbst wenn ihr untreu werdet, bleibt er treu, denn er kann sich selber nicht verleugnen. Aber hier ist das Wort der Verheißung. Und gerade auf diesen Punkt hat Bruder Brenhem so stark hingewiesen, dass derselbe Dienst, die Offenbarung der Gedanken der Herzen, wie sie damals in den Tagen Abrahams waren oder wie es damals geschah, so geschah es durch den Dienst Bruder Brenhams. Und das sollte das letzte Zeichen sein, denn auch im Dienste Jesu Christi war es der Fall. Er konnte sagen, ehe Philippus dich gerufen hat, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Er konnte der Frau am Brunnen sagen, 5 Männer hast du gehabt und den Mann, den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Er konnte sagen, geht in die Stadt, dort ist jemand, dem sagt, bei dir werden wir das Wassermahl halten. Und der Mann, den ihr ansprechen sollt, der trägt einen Wasserkrug. Da haben die Frauen die Krüge getragen. Hier war es ein Mann. Den Mann sprecht an, denn das ist ein vernünftiger Mann. In seinem Hause werden wir das Passamal halten. Der Herr konnte sagen, gehe dorthin, bindet die Eselin und das Füllen los und bringt sie mir her. Und sollte der Eigentümer fragen, was ihr tut, so sagt ihm, wir werden sie zurücksenden, sobald die Sache erledigt ist. Er konnte grundsätzlich alles sagen. Und die Schriftgelehrten haben gerade diesen Dienst zum Anlass genommen, um zu sagen, er steht im Bunde mit Beelzebub. Er durchschaute sogar ihre geheimen Gedanken und sprach, warum denkt ihr Arges in euren Herzen? Was war es? Es war die gleiche Offenbarung, derselbe Dienst wie in den Tagen Abrahams und in den Tagen Jesu Christi, als ein Zeichen des Messias, ein Zeichen des Menschensohnes. In unseren Tagen hat es sich wiederholt. Darin unterschied sich der Dienst Bruder Branhams von allen anderen Diensten. Wie oft kamen Menschen aus verschiedenen Ländern der Welt? Sie standen in der Gebetsreihe. Bruder Branham hatte sie nie gesehen. Und er sprach, du kommst von da und da, aus der und der Stadt, aus dem und dem Lande und hast das und das. Der Engel des Herrn hat ihm am 7. Mai 1946 die einzelnen Bibelstellen genannt und ihn darauf hingewiesen, dass dieses das letzte Zeichen ist für die Gemeinde, an dem die Geister geschieden werden. Die einen sagten, es ist von Gott, die anderen sprachen, es ist nicht von Gott. Und so hat eine Scheidung stattgefunden und findet bis auf den heutigen Tag statt. Gott sorgt dafür, dass diese Scheidung durch das Wort und den Geist vollzogen wird und nicht von einem Menschen getan wird. Ich möchte aus 2. Mose 4 lesen, 2. Mose Kapitel 4, um euch zu zeigen, als Mose beauftragt wurde, das Volk Israel herauszuführen und sich von seinem Schwiegervater Jethro verabschiedet hatte und auf den Weg machte, ohne dass sein Sohn beschnitten war. Und da überfiel ihn Gott der Herr in der Nacht in der Herberge. 2. Mose, Kapitel 4, von Vers 22 bis 26. Dann sollst du zum Pharao sagen, so hat der Herr gesprochen. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Daher fordere ich dich auf, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir diene. Weigerst du dich aber, ihn ziehen zu lassen, so werde ich deinen erstgeborenen Sohn sterben lassen. Unterwegs aber in der Nachtherberge überfiel der Herr den Mose und wollte ihn töten. Habt ihr es alle gehört? Und wollte ihn töten. Da nahm Zippora einen scharfen Stein, schnitt damit die Vorhaut ihres Sohnes ab, warf sie ihm vor die Füße und sagte, ein Blutbräutigam bist du mir geworden. Da ließ er von ihm ab. Damals sagte sie Blutbräutigam im Hinblick auf die Beschneidung. Deutlicher kann es im Worte Gottes nicht gemacht und nicht gesagt werden. Ich habe es gestern Abend erwähnt, ihr könnt es in Lukas Kapitel 2 nachlesen, dass unser Herr unter das Gesetz getan wurde und am 8. Tage beschnitten worden ist. Vielleicht lesen wir es hier in Lukas Kapitel 2 von Vers 22. Ja, man müsste 21 mitlesen, aber ihr könnt es ja von selber lesen. Warum muss man den Text immer lesen? Wer hat keine Bibel hier? Bitte? Man kommt zum Gottesdienst mit einer Bibel. Um wirklich bei der Sache zu sein Ob nun jeder Vers, der angedeutet wird, gelesen wird oder nicht, ihr könnt nachlesen, ihr könnt forschen, ob es sich also verhält. Das heißt hier im Vers 22 in Lukas 2, als dann die Tage nach dem mosaischen Gesetz für ihre Reinigung vorgeschriebenen Tage zu Ende waren, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Jedes erstgeborene männliche Kind, das zur Welt kommt, soll als dem Herrn geheiligt gelten und so weiter. Er wurde also am achten Tage bestimmt. Das war der Tag, an dem Simon in den Tempel kam und das Jesuskind auf seine Arme nahm und sprach: Herr, nun lässt du deinen Knecht in Frieden ziehen, denn meine Augen haben das Heil Gottes gesehen. Worum geht es heute? Kein Unbeschnittener durfte sich Gott nahen im Alten Testament. Dann haben wir gelesen, im Neuen Testament ist es nicht die Beschneidung an der Vorhaut am Fleische, sondern die Beschneidung am Herzen im Geiste. Haben wir das alle begriffen? Eine göttliche Beschneidung im Geiste. Gott sendet sein Wort und sein Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es dringt hindurch, es bringt zurecht, es scheidet und bringt zusammen, was zusammengehört, trennt, was nicht zusammengehört. Gott hat alles wunderbar geordnet. Jesus, unser Herr, war nicht Jude. Er war Gott, geoffenbart im Fleisch. Dennoch hat er sich dem eigenen Gesetz unterstellt. Aber höret, wenn man hier die Worte richtig übersetzt hätte und nicht nur den Begriff Herr verwendet hätte, dann müsste hier geschrieben sein, dass er Jahwe geweiht werde. Jetzt wird der Herr dem Herrn geweiht. Habt ihr es gelesen? Wer gibt überhaupt auf die lehrmäßigen Dinge Acht? Ich glaube, dass meine lehrmäßige Ader so stark ausgeprägt ist, dass eventuell viele Mühe haben werden, dem allem so folgen zu können, nicht? Ich danke dir, Bruder Knigge. Du bist ein guter Gradmesser hier vorne. Doch wir sehen den Heilsplan unseres Gottes in biblischer Harmonie. Wenn heute jemand zu uns sagen würde, ihr müsst den Sabbat halten oder ihr müsst euch beschneiden lassen, dann können wir schlicht und einfach antworten, das gilt nicht für uns. Wenn aber jemand sagt, dass durch das Evangelium Christi, durch das Wort Gottes, eine Erneuerung, eine Wiedergeburt, eine Beschneidung am Herzen stattfinden muss, dann sagen wir Ja und Amen, denn so ist es. Dank sei Gott, dass wir alles biblisch einordnen können. Kommen wir zum Neuen Testament, Matthäus 26, Vers 28. Hier spricht der Herr: Denn dies ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Damit meinte Jesus nicht den Wein, der im Kelch war, denn den Wein haben sie ja getrunken. Nach dem Passamahl war das Abendmahl. Auf Golgatha ist nicht ein Kelch mit Wein ausgekippt worden. Auf Golgatha ist die Seite meines Herrn geöffnet worden. Da floss Blut, heiliges, göttliches Blut floss dort zu unserer Erlösung. Und wenn mir diese Bemerkung noch einmal gestattet sei. Ich denke so daran, wie die Menschheit speziell im römischen Christentum betrogen wird. Da heißt es immer wieder, dass die Elemente verwandelt werden. Brot und Wein werden immer wieder verwandelt. Ja, wozu soll ich Brot und Wein verwandeln? Es ist ein Gedächtnismal. Was auf Golgatha geschah, geschah ein für alle Mal durch die Darbringung des ewig gültigen Opfers. Er hat sich Gott einmal geopfert. Jetzt braucht nicht Brot und Wein verwandelt zu werden. Nein, du und ich, wir müssen verwandelt werden durch die Hingabe seines Leibes und seines Blutes. Wir müssen verwandelt werden. Nicht, dass da jemand kommt und macht ein paar Zeichen rauf und runter und dann soll sich da was verwandeln. Dadurch wird überhaupt nichts anders. Die Verwandlung soll in dir und in mir geschehen. Auch das haben wir oft genug gesagt. Wer auf die Verwandlung des Leibes wartet, muss die Verwandlung in der Seele erlebt haben. Das Blut, das Wort und der Geist müssen die göttliche Auswirkung in uns getan haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir Gottes Wort nur gehört. Wer hat den innigen Wunsch in seinem Herzen, dass das vergossene Blut auf Golgatha, das in uns allen ausrichte, wozu es vergossen wurde? Sagt einmal Amen. Wer hat das tiefe Herzensverlangen, dass das Wort der Wahrheit, das Evangelium Jesu Christi, das volle Evangelium in uns allen, das ausrichte, wozu Gott es uns anvertraut hat? Sagt einmal Amen. Wer hat das Verlangen im Herzen, dass der Geist Gottes durch das Blut und das Wort an der bluterkauften Schar, die das Wort aufgenommen hat, die Vollendung bewirken möchte, sagt Amen. Darum geht es. Nicht nur, dass wir darüber sprechen, sondern wie damals Abraham, er handelte am gleichen Tage. Wir handeln am gleichen Tage und sagen, Herr, wir sind nicht nur hier, um über Golgatha etwas zu hören. Wir sind hier, um das, was auf Golgatha für uns geschah, als Erlebnis, als erfahrene göttliche Realität mit nach Hause zu nehmen. Amen. Halleluja. Preis sei dem lebendigen Gott. Dies ist das Blut des neuen Bundes. Nicht mehr auf Tafeln von Stein geschrieben, die noch an jenem Tag am Berge zerschellten, sondern in unsere Herzen, die ja vorher aus Stein waren, die aber weich geworden sind durch die Gnade Gottes nach dem Wort der Verheißung. Ich will euch das steinerne Herz nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben, ein Herz, das empfinden kann. Was empfindet dein Herz, teure Seele? Ist es aus Stein? Nein, sonst wärst du gar nicht hier. Ich glaube, dass in jedem Einzelnen etwas ganz Gewaltiges vor sich geht in diesen Tagen und in diesen Stunden. Wie nie zuvor beginnt der Geist Gottes in aller Gründlichkeit zu wirken und sich zu offenbaren. Dies ist der neue Bund in meinem Blute. Gott, der Herr, hat in Christus einen neuen Bund geschlossen. Lasst mich aus Hebräer Kapitel 10 lesen. Hebräer Kapitel 10. Hier steht von Vers 28 geschrieben. Wenn jemand das mosaische Gesetz verworfen hat, so muss er ohne Erbarmen auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin sterben. Eine wie viel härtere Strafe, denkt doch, wird dem zuerkannt werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt worden ist, für wertlos geachtet und mit dem Geist der Gnade Spott getrieben hat. Habt ihr wiederum genau auf den Text geachtet? Geheiligte durch das Blut des Lammes haben noch immer die Möglichkeit, mit dem Geist der Gnade Spott zu treiben, wenn sie nicht begreifen, dass Gott in besonderen Gnadenheimsuchungen über seine Gemeinde kommt. Wie viele Erlöste haben sich in dieser Zeit an dem geoffenbarten Wort gestoßen? Sie sagten, wir haben Christus, wir haben die Bibel, einen Propheten brauchen wir nicht. Ja, wenn wir Gott und die Bibel haben, dann sagt aber Gott in der Bibel, ich sende euch den Propheten Elia. Ihr, der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Hast du Gott und die Bibel, dann hast du Gottes Wort geoffenbart. Haben wir das begriffen? In den Tagen Jesu hatten sie die Bibel, sie hatten die Tora, sie hatten den Talmud, sie hatten vieles, sie haben gelesen. Aber sie hatten keine Offenbarung über Vers noch einmal. Und das ist Vers 29. Damit wir den Ernst, der darin zum Vorschein kommt, ganz und gar begreifen. Eine wie viel härtere Strafe, denkt doch, wird dem zuerkannt werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt worden ist, für wertlos geachtet und mit dem Geist der Gnade Spott getrieben hat. Gott hat in seinem Erlösungsplan diejenigen mit einbezogen, die erlöst werden sollten. Und im Grunde genommen ist auf Golgatha unsere Rettung, unsere Rechtfertigung, unsere Vergebung, unser Heil, die Wiedergeburt, neues Leben, die Heiligung, die Vollendung, alles ist durch Golgatha möglich geworden, durch das ein für alle Mal dargebrachte Opfer. Wenn jetzt aber Menschen mit Gott nur eine gewisse Strecke gehen und plötzlich nicht mehr weitergehen möchten, weil sie etwas nicht ganz begreifen, das wäre noch nicht das Schlimmste, wenn sie dann nicht anfangen würden, sich darüber lustig zu machen und darüber zu spotten, sondern es stehen zu lassen. Wenn wir etwas nicht verstehen, dann sollen wir stehen lassen, aber nicht mit dem Geist der Gnade Spott treiben. Das dürfen wir nicht. Was ist Gnade? Was ist Gnadenheimsuchung? Gnade ist, wenn Gott uns seine Wege wissen lässt. Mose betete, was war's, 2. Mose 33? Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann lass mich deine Wege wissen. Wenn wir Gnade vor Gott gefunden haben, dann lässt er uns jetzt seine Wege wissen. Wenn andere aber, die mit uns gegangen sind, mit denen wir zusammen in Gottesdiensten saßen, plötzlich ihren Spott damit treiben und sagen, ach, das ist doch Fanatismus. Da läuft ihr einem Manne hinterher. Ich sage euch ganz ehrlich, ich laufe keinem Manne hinterher, aber ich bin dankbar dafür, dass ich den für diese Generation bestimmten Dienst, dem Worte verheißen wurde, erkannt habe. Und somit habe ich mich auf die Seite Gottes gestellt. Amen. Und das haben wir alle getan. Was meint ihr, wie es unseren Brüdern und Schwestern beim ersten Kommen Christi ergangen ist? Wie viel Spott und Hohn haben sie über sich ergehen lassen müssen? Warum soll es uns heute anders gehen? Steht nicht auch im Hebräerbrief, lasst uns vor das Lager hinausgehen und seine Schmach tragen. Wie viele gebrauchen den Namen Jesus, um große Wunder und Zeichen zu wirken, so dass sich selbst Ungläubige wundern? Und kommt man ihnen dann mit der wahren Bedeutung dieses Namens für die Taufe und so weiter, dann regen sie sich auf, dann platzen sie vor Wut und sagen, lasst mich in Ruhe mit diesem Namen Jesus. Wenn sie auf der Plattform stehen, dann sagen sie, im Namen Jesu, im Namen Jesu, im Namen Jesu. Die Leute glauben und es geschieht. Und wenn man ihnen sagt, wenn euch dieser Name doch so viel bedeutet und so kostbar geworden ist, warum lasst ihr euch dann nicht in diesem Namen taufen? Und dann ist die Aufregung groß. Das ist Irrlehre, das ist falsch, das ist die Brennemlehre. Habt ihr das alles schon mal mitgehört? Ja, natürlich. Ihr seid doch nicht gerade vom Mond gelandet. Ihr seid doch schon lange auf Erden. Nein, der Herr spricht, viele werden an jenem Tage zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen große Wunder und Zeichen getan? Haben wir nicht geweissagt? Haben wir nicht Teufel ausgetrieben? Und so weiter. Er schaut nur kurz hin und sagt, weichet von mir, ihr Übeltäter. Wer den Namen Jesu erkennt, der soll sich auch zu ihm bekennen und das auch in der Taufe, um mit ihm begraben zu werden und mit ihm zu einem neuen Leben aufzuerstehen. In Hebräer Kapitel 9 lesen wir noch Vers 11 und 12. Hebräer 9, Vers 11 und 12. Christus dagegen ist, indem er als hoher Priester der zukünftigen Güter kam, durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, nicht dieser erschaffenen Welt angehört, auch nicht mittels des Blutes von Böcken und Stieren und Kälbern, sondern mittels seines eigenen Blutes ein für allemal in das Heiligtum eingetreten und hat eine ewig gültige Erlösung vollbracht. Das glauben wir von ganzem Herzen. Fragt mich nicht, wie das geschah am Morgen, am Frühmorgen, als Jesus gerade auferstanden war, sprach er zu Maria aus Magdala, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater, aber gehe hin und sage meinen Brüdern, merkt ihr, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, geht hin und saget meinen Brüdern, er, der da heiligt und die geheiligt werden, haben einen Vater. Das muss ich euch, glaube ich, noch aus dem Worte Gottes vorlesen, damit ihr tatsächlich wisst, dass es geschrieben steht. Oh, der Hebräerbrief ist ja in diese Richtung einmalig hier. Wahrscheinlich wird es das sein. Hebräer Kapitel 2. Hebräer Kapitel 2. Hier steht von Vers 10. Denn es geziemte ihm, um des Willen alles ist und durch den alles ist, nachdem er viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hatte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden hindurch zur Vollendung zu bringen. Denn beide, sowohl der Heiligen die, als auch die, welche geheiligt werden, haben alle oder stammen alle von dem gleichen Vater her. Aus diesem Grunde schämt es sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Amen. Amen. Halleluja. Merkt ihr, was es bedeutet? Er, der Anfang der Schöpfung Gottes. Er, der gezeugte Sohn Gottes. Und wir, die aus Gott gezeugten und geborenen Söhne und Töchter Gottes. Satan kann nicht zeugen. Satan kann nicht schöpfen. Aber Satan hat sich der Schlange bedient und ist so auf diese Weise in das Menschengeschlecht hineingekommen. Gott ist Schöpfer. Gott hat gezeugt, hat einen neuen Anfang durch Zeugung gemacht. Und ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung durch Zeugung, durch Wort und durch Geist. Klarer kann es uns nicht aus dem Worte gemacht werden. Beide, sowohl der Heiligende als auch die, welche geheiligt werden, haben den gleichen Vater. Deshalb sagt er, ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott, aber gehe hin und sage meinen Brüdern, ich gehe ihnen voraus nach Galiläa. Dort werden sie mich wiedersehen. Halleluja! Jedes Wort Gottes, ganz gleich wo es steht, hat seine Existenzberechtigung. Und wir glauben es von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Ich möchte noch einmal schreiben und all diese biblischen Wahrheiten wie in Form eines Lexikons im Volke zur Verfügung stellen, damit sie göttlich einordnen können, wenn der Herr ihnen dabei hilft. Nun lasst uns ganz kurz auf die Taufe zu sprechen kommen, denn es ist bekannt gegeben worden, dass getauft wird. Verzeihung. Römer Kapitel 6. Römer Kapitel 6. Hier lesen wir von Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod hin getauft worden sind? Wir sind also deshalb durch die Taufe in den Tod mit ihm begraben worden, damit gleich wie Christus von den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, ebenso auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit des Todes verwachsen sind, so werden wir es auch hinsichtlich seiner Auferstehung sein. Wir erkennen ja dies, dass unser alter Mensch deshalb mitgekreuzigt worden ist, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, auf dass wir hinfort nicht mehr der Sünde als Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, der ist dadurch von der Sünde freigesprochen. Die Taufe bedeutete ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Den können nur Menschen schließen, deren Gewissen wirklich gereinigt wurde, die Frieden mit Gott gefunden haben, die sagen können, sein Geist gibt Zeugnis meinem Geist, dass ich ein Gotteskind geworden bin, die da sagen können, ich weiß, dass meine Sünde blutrot war, aber dass ich jetzt durch das Blut des Lammes schneeweiß gewaschen wurde. Ich nehme das, was auf Golgatha für mich geschah, an und danke Gott dafür, dass er es mir aus Gnaden geschenkt hat. Es muss zu einer persönlichen Annahme des Heils in Jesus Christus, unserem Herrn, kommen. Nicht der Beitritt zu einer Gemeinde, sondern die Verbindung zu Gott in Jesus Christus muss hergestellt worden sein. Wenn du, teures Herz, heute hier bist und noch im inneren Kampf dich befindest, Gott schenke dir den Sieg von Golgatha, dass deine Entscheidung heute in dieser Stunde, in der Gott durch sein Wort und durch seinen Geist mit uns spricht, fallen könnte, wie damals bei Abraham, als er noch am gleichen Tage tat, was Gott, der Herr, von ihm forderte. Am Pfingsttage ist in der gleichen Predigt in einigen Versen gesagt worden, tut Buße, das heißt, bekehret euch, bereuet, was ihr bis jetzt getan habt, wendet euch um, kehret um, kommt zu mir, alle ihr Enden der Erde, damit ihr das von unserem Gott ausgehende Heil seht, so hat es der Prophet Jesaja angekündigt. Ihr werdet gerufen, ihr folgt diesem Ruf und dann nimmt Gott euch an. Er hat euch schon angenommen, in Christus auf Golgatha. Von seiner Seite aus ist der Weg schon zurückgelegt, der Bund schon da, wie wir es gelesen haben. Deshalb nehmt es nicht leicht. Lasst den Geist der Gnade an euch wirken. Verspottet ihn nicht. Ihr seid dazu berufen worden, als Eigentum Gottes, als bluterkaufte Schar beim Herrn zu sein. Und der Geist Gottes ist es, der uns zur Buße leitet. Lasst euch hineinführen zur Buße, zur Reue. Dann kommen die Tränen und wir sagen, Herr, welch ein verfuschtes Leben haben wir doch hinter uns. Sei uns gnädig und nimm uns an. Gestalte uns nach deinem Willen. Auch da dürft ihr nicht überlegen, werde ich es schaffen oder nicht. Ihr müsst glauben, dass Gott es schon mit euch geschafft hat. Von selber werden wir es nie können, aber mit ihm vermögen wir alles. Diejenigen, die sich heute taufen lassen möchten, müssen als erstes wissen, dass sie persönlich begnadigt oder diese Begnadigung persönlich an- und aufgenommen haben, nach dem Wort der Schrift, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Glaubt ihr an seinen Namen? Habt ihr ihn aufgenommen? Dann mögen sich alle, die noch nicht biblisch auf den Namen des Herrn Jesus getauft wurden, mögen sie sich heute biblisch taufen lassen. Wir wissen, was Matthäus 28, Vers 19 betrifft, so hat er den Befehl gegeben, in alle Welt hinauszugehen, alle Völker zu lehren und in allen Völkern Jüngern zu machen und sie dann auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen. Das ist der göttliche ursprüngliche Missionsbefehl, aber wir merken schon, da ist von dem Namen die Rede, in dem sich Gott, der Gott des neuen Bundes, dem Volk des neuen Bundes geoffenbart hat. Ich heiße Frank, weil mein Vater schon Frank hieß und alle anderen auch. Der Name des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ist der Name des einen Gottes, der sich im Himmel als Vater, auf Erden im Sohne und in den Gläubigen durch den Heiligen Geist offenbart. Da steht und tauft sie in den Namen oder auf den Namen. Im Griechischen ist beides eins und bedeutet das eine sowohl als auch das andere. Es heißt in der Einzahl Namen, nicht die Namen, sondern auch die Namen. Wenn ich heute fragen würde, wie viel ist 3 mal 3? Dann dürfte niemand mir sagen, 3 mal 3 ist 3 mal 3. Dann brauchte ich die Antwort. Ich müsste die Lösung dieser Aufgabe hören. Wenn jemand fragt, was ist der Name des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann möchte ich doch nicht hören, dass mir jemand sagt, der Name des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich habe doch eine Frage gestellt. Und ich möchte eine Antwort auf diese Frage haben. Dass Gott Vater ist, wissen wir. Deshalb beten wir unser Vater, der du bist im Himmel. Dass Gott sich im Sohn offenbart hat, als Immanuel, haben wir erkannt. Und dafür sind wir dankbar. Und dass Gott durch den Heiligen Geist zu Pfingsten in die Gemeinde kam, wissen wir auch. Aber was ist der Name? Oder welches ist der Name? Petrus hat ihn am Pfingsttage ausgesprochen und rief der tausendfachen Volksmenge zu. Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Das ist kein Widerspruch. Das ist die Antwort, die korrekte biblische Antwort auf Matthäus 28. Amen. Sitzt das ein für alle Mal? Hundertprozentig. Es kann nicht anders sein. Wie freue ich mich auch in diesem Punkt, dass beides, die Aufgabe und die Lösung, beides ist in der Heiligen Schrift. Wäre nur eins da, dann müssten meine Knie ein wenig wackeln. Aber so nicht. Das Fundament ist klar und wahr. Halleluja, preis sei Gott. Und der Herr hat es einfach so gewollt, in den letzten Tagen die biblischen Lehren neu auf den Leuchter zu stellen. Wir hängen nicht nur an einem Buchstaben, wir lassen uns den Buchstaben durch den Geist offenbaren und wir sehen die Zusammenhänge in der Heiligen Schrift. Wer nicht auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft worden ist, ist nicht auf den Namen getauft worden, in dem sich Gott zu unserem Heil im Neuen Testament als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart hat. Das ist so deutlich, wie es nur sein kann. Das ist die reine Wahrheit. Das ist die Lehre der Apostel. So hat Petrus und Paulus und Philippus getauft. Und jede Sache bestehe doch auf 2 oder 3 Zeugen. Wo hat denn jemand eine Formel da gebraucht? Oder 3 Tropfen Wasser? Vergesst die Formel und vergesst das Wasser. Kommt zum Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Und lasst euch biblisch taufen. Die Zeit dafür ist gekommen. Treibt mit dem Geist der Gnade keinen Spott. Schiebt es nicht mehr hinauf. Heute habt ihr das Wort gehört. Nehmt es heute an. Bitte empfindet es nicht als einen Druck, der auf euch oder über euch gebracht wird, sondern als ein mächtiges Reden des Herrn. Vielleicht ist die Zeit nur noch so kurz, dass Gott die Letzten herausruft, sie gehorsam machen möchte, in seine Fußtapfen bringen, damit wir alle im Gleichschritt, in derselben Taufe, nach dem Wort der Schrift, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, von dem alles ist und wir zu ihm und so weiter. Alles nur eins. Ein Evangelium, eine Botschaft, eine Gemeinde, die Gemeinde der Erstgeborenen. Herrlich. Der entstandene Schaden ist auf Golgatha gut gemacht worden. Und unser Herr hat es dadurch auch bewiesen, dass er Tod und Hölle und Teufel nicht nur entwaffnet hat, wie es in Philippe und Kolosser steht, sondern überwunden und besiegt hat und ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Jesus lebt und wir mit ihm. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er wird auch mich von den Toten auferwecken. Er hat es schon getan. Amen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Er hat es schon getan. Bei ihm ist alles nur noch eine Frage der Zeit. Der Tod hat nichts mehr zu melden. Wie ich gestern sagte, ist nur ein Lift, der uns befördert. Vor dem brauchen wir keine Angst mehr zu haben. Alles ist vollbracht. O, wollen wir heute unserem Herrn für diese göttliche Klarheit, für den Heilsplan Gottes, für die notwendig gewordene Erlösung, für den neuen Anfang, durch den zweiten Adam, durch Zeugung, eine neue Schöpfung ins Dasein gerufen, nach dem Wort der Schrift, so spricht der, das Amen ist, der treue und der wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Wir sind die Fortsetzung dieser göttlichen Schöpfung, die in diesen Tagen ihre Vollendung erlebt. Halleluja! Preis und Ehre sei dem lebendigen Gott. Amen. Amen. Wir stehen auf. Himmlischer Vater, du hast die Herzen und die Hände gesehen. Du hast uns herrlichen Sonnenschein geschenkt. Wir danken dir dafür, hast uns dein Wort gegeben, hast uns gesegnet aus dem Reichtum deiner Gnade. Hier sind wir, o Herr, dein Wort ist so klar wie nie zuvor, so erleuchtet, so erhaben, in allen Zusammenhängen gezeigt. Herr, wir danken dir dafür, auch für alle Brüder und Schwestern, die ihr Leben dir geweiht haben, danken wir dir von Herzen und bitten dich um deinen Segen. Treuer Herr, vollziehe eine Beschneidung an unseren Herzen, eine göttliche Beschneidung, o Herr. Wir bitten dich, treuer Gott, lass es geschehen durch die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes. Wir danken dir für dein mächtiges Wirken in diesen Tagen und bitten dich um deinen Segen für alles in Jesu Namen. Amen.